Das ist die Predigtreihe. Welche Kräfte wirken so auf unser Herz ein? Unser Herz ist nicht nur die Pumpe oder nicht, was wir sagen, in unserem Sprachgebrauch verstehen, sondern wenn ich den Begriff Herz benutze, dann versuche ich ihn so zu nutzen, wie es in der Bibel auch benutzt wird. Herz ist die Persönlichkeit des Menschen. Herz ist der ganze Mensch, nicht nur ein Teil davon. Gedanken, Gefühle, Wille, körperliche Reaktionen, noch viel mehr entstehen im Herzen, leben im Herzen und zeigen sich dann äußerlich und prägen unser Verhalten. Ja, genau. Mal schließen, danke. Das Herz ist also nicht nur ein Teil von uns, sondern sind wir als komplette Menschen. Und auch wenn ich in der Predigtreihe einmal den Gedanken mir vornehme, dann Wille, wie heute oder letzte Woche Gefühle, heißt es nicht, dass sie auseinander zu sehen sind, sondern das greift ineinander. Letzte Woche habe ich schon darauf hingewiesen, die Gefühle lassen sich nicht direkt beeinflussen, aber über die Gedanken lassen sich viele, viele Gefühle beeinflussen und auch verändern. Wir sind den Gefühlen nicht hilflos ausgeliefert, sie sind gute Diener, ja, aber wehe, sie herrschen, sind ganz schlechte Herrscher. Gefühle sind hervorragende Diener, schlechte Herrscher. Und heute geht es um den Willen. Der Wille ist etwas Großartiges, was Gott uns geschenkt hat. Und vielleicht ist der Wille das, was uns am stärksten unterscheidet von irgendwelchen Gegenständen oder von Tieren oder anderen Lebewesen. Der Wille. Und Gott hat, glaube ich, den Willen geschaffen, damit wir fähig sind zum Guten. Aber der Wille ist korrumpiert, er ist verdorben. Und nun fragt unser Wille immer viel weniger, was kann ich Gutes tun, sondern mehr, wie kann ich meinen Willen durchsetzen. Das ist das Verdorbene im Willen. Und es geht darum, dass der Wille Gottes die Vorherrschaft gewinnt, auch bei mir und bei meinem Willen. Denn die Frage ist, wer lenkt sie eigentlich? Das Bild habe ich gefunden. Ich kann sagen, wer lenkt dich eigentlich? Wer lenkt dich eigentlich? Wir sind gar nicht so frei, wie wir vielleicht denken und meinen und hoffen. Wir unterliegen vielen Bindungen, viele Kräfte wirken auf unser Herz ein und bestimmen dann unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Willen, auch unsere körperlichen Reaktionen, unsere Beziehung zu anderen. Von vielem abhängig. Der Wille ist aber von uns von Gott gegeben, dass wir uns befreien von diesen Abhängigkeiten. Und wir können uns aber nur befreien, wenn wir ausgerichtet sind auf den Willen Gottes, wenn der Wille Gottes die Vorherrschaft hat. Der Wille ist ganz entscheidend in unserem Leben, ganz entscheidend für unseren Blick auf Gesundheit, im Blick auf soziale Aktionen, im Blick auf Glauben und unsere Beziehung zu Gott. Ein Bibeltext dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 40. Jesus sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen und so das ewige Leben haben. Ihr wollt es nicht. Und daran hängt es. Und er sprach zu Leuten, die sich über ihn beschwert haben, die gesagt haben, was redest du hier für Sachen? Das stimmt doch nicht, das kann doch gar nicht sein. Die haben sich aufgeregt. Und Jesus sagt ihnen, ihr wollt es nicht, daran liegt es. Und eine andere Bibelstelle, Johannes 7, Vers 17, wird uns berichtet, dass Jesus sagt, wer Gott gehorchen will, wird merken, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wer Gott gehorchen will, nicht wer es kann, wer das Gefühl dafür hat oder wessen Gedanken auf Gott gerichtet sind, sondern wer Gott gehorchen will, der wird merken, dass das, so sagt Jesus, was ich hier sage, von Gott kommt. Und viele zu seiner Zeit haben ja gedacht, naja, das sind Worte, die kommen nicht von Gott, das kommt sogar vom Teufel, haben manche gesagt. Andere haben gesagt, ja, ein guter Prophet. Heute sagt man, ja, ist ein toller Mensch, ein hervorragender Mensch, der viel Gutes gesagt und gemacht hat. Das stimmt auch. Aber es wird gedacht, das kommt nur aus diesem Menschen heraus, aus Jesus selber heraus. Nein, es kommt von Gott selber, dem Schöpfer der Welt. Der Wille. Wir brauchen einen Willen, der auf Gott ausgerichtet ist, damit unsere Gedanken und unsere Gefühle entsprechend sind, damit unsere Gefühle gute Diener sind und schlechte gute Diener sind und unsere Gedanken genesen sind. In der Bibel taucht ein Mann auf namens Josef, wird uns berichtet, einige Kapitel im ersten Buch Mose. Es war ein junger Mann, hatte viele Brüder, war der Lieblingssohn seines Vaters und die Brüder waren ärgerlich, sauer, neidisch auf ihn. Und dann haben sie ihn verkauft. Von Israel damals nach Ägypten kam er in das Haus eines bekannten Hofangestellten. Er hat sich schnell hochgearbeitet, aber wurde dann von der Frau des Hofangestellten hereingelegt und landete dann im Gefängnis. Also erstmal ging es runter für ihn, seine Brüder verkauften ihn, dann ging es ein bisschen hoch und dann ging es wieder richtig tief runter. Und da saß er dann fest, bis er eines Tages aufgrund von Traumdeutung, die er geben konnte, herauskam und dann stieg er im Reich des Pharaos auf und wurde zur rechten Hand des Königs von Ägypten. Dann gab es eine Hungersnot und seine Brüder kommen nun nach Ägypten, weil diese Hungersnot von Josef vorausgesagt war und er hatte vorausgesorgt. Und die Länder drumherum hungerten und die Menschen kamen dann nach Ägypten und dann kamen auch seine Brüder. Zuerst haben sie ihn nicht erkannt, er hat sich auch nicht zu erkennen gegeben und dann endet die Geschichte jedenfalls so weit, dass sie ihn erkennen und dann kriegen sie richtig Angst vor ihm. Denn sie wissen, wir haben den verkauft, wir haben den in eine ganz miserable Lage gebracht. Warum ist er nicht bitter geworden? Warum ist er nicht sauer geworden? Was ist da passiert? Und Josef sagt dann am Schluss zu seinen Brüdern, ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. 1. Mose 50, 20. Ihr hattet Böses geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Ich bin überzeugt, Josef wollte auf Gott schauen. Er wollte nicht auf das Böse schauen, das er erlebt hat. Er wollte nicht auf das Negative schauen. Er wollte es und deshalb konnte er es. Unsere Gedanken, so habe ich in der ersten Predigt gesagt, sollen sich auf das Gute ausrichten, auf das Wohlgefällige, auf das, was schön ist. Aber das Negative zieht viel mehr an. Das wissen wir ja, kennen wir ja. Leg mal einen faulen Apfel in eine Schale mit gesunden Äpfeln. Die stecken sich alle an, werden alle faul. Umgekehrt funktioniert es nicht. Ja? Leg einen gesunden Apfel in eine Schale mit faulen Äpfeln. Das Negative zieht uns so sehr an. Und worüber reden wir immer auch? Und wenn wir Menschen beurteilen, bewerten, was kommt immer zuerst? Wenn wir über uns in der Gemeinde reden, was kommt zuerst? Über die anderen, was sie nicht machen, was sie tun sollten. Die Fehler, das Versagen, der Konflikt, der Streit, ich werde übersehen, ich werde nicht geachtet. Es kommt alles zuerst bei uns. Das zieht uns so sehr an, wenn wir unser Leben anschauen. Worauf schauen wir immer? Auf all das, was nicht so schön ist. Und darüber reden wir auch. Ich auch. Dann braucht es den Willen, einen Stopp zu setzen und zu sagen, ich will auf das Gute schauen. Und das hat Josef gemacht. Und er hat gesagt, ich schaue auf Gott und was er sich gedacht hat. Auch wenn mein Leben schwer gewesen ist, ich schaue auf Gott und ich weiß, er hat aus dem Bösen, was die Menschen mir antun wollten, Gutes gemacht. Wie viel mehr kann Gott Gutes tun aus dem, was Menschen dir antun, was sie noch nicht mal als Böses tun wollen, sondern was einfach so geschieht, weil wir alle verstrickt und gefangen sind in dieser Welt, in dem Bösen, was so geschieht, in dem großen und kleinen Bösen. Josef ist ein Beispiel, dem wir sehen können, der Wille ist so entscheidend. Aber wenn der Wille auf Gott ausgerichtet ist, kann Gutes daraus werden. Dann müssen wir nicht verbittert bleiben in unseren Gefühlen. Dann müssen die Gefühle, die negativen Gefühle nicht mehr herrschen. Dann können sich unsere Gedanken auf das große Ganze, auf das Gute ausrichten, das Gott geschaffen hat, auch wenn vieles nicht so gut aussieht. Wir brauchen also einen geheilten Willen, so habe ich es mal gesagt. Und wie bekommen wir den? Jesus sagt, ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich beauftragt hat. Johannes 6, 38. Und wenn Jesus unser Vorbild ist, dann sollten wir ihm nachfolgen in der Hinsicht, dass wir sagen, wir sind in diese Welt gekommen, nicht um zu tun, was unser Wille ist, sondern um das zu tun, was der will, der uns beauftragt hat, Gott. Wozu hat Gott dich beauftragt? Und wie geht das überhaupt? Gar nicht so einfach. Sonst würden wir es alle schon machen, glaube ich. Weil wir tief drin das schon gerne wollen. Aber dann gibt es so vieles, was uns davon abhält. Deshalb müssen wir immer wieder daran erinnert werden, wir sind nicht dazu da, um unseren eigenen Willen zu leben, sondern wir sind dazu da, um den Willen zu tun, der uns beauftragt hat. Dazu hat Gott dich in die Welt geschaffen und kommen lassen, genau an dem Platz, wo du lebst. Mit dem Gesicht, mit den Füßen, mit den Fähigkeiten, die du hast. Und auch mit dem Gesicht, den Füßen, den Fähigkeiten, die du nicht hast. Die aber ein anderer hat oder eine andere. An der Arbeitsstelle, wo du stehst, in dem Umfeld, wo du lebst, da hat Gott dich hingeschickt. In die Familie, in der du lebst, hat Gott dich hingeschickt, um den Willen zu tun, den er vorgesehen hat. Er hat dich dazu beauftragt, etwas Einzigartiges zu wirken in dieser Welt, ganz gleich, wie groß oder klein du dich fühlst. Ich bin ja eingeladen worden, die Ringe der Macht zu sehen. So eine Serie, die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Wer Herr der Ringe kennt, der weiß, da kommen so kleine Typen vor, die sehen aus wie Menschen. Das sind die Hobbits. Die sind aber normal nur halb so groß oder nur ein Drittel so groß wie die Menschen. Und die haben nicht so viel Kraft, die haben nicht so viel Fähigkeiten. Aber immer wieder kommt in diesen 3 Folgen von Herr der Ringe vor, wie wichtig diese Hobbits sind. Wie wichtig dieser eine Hobbit ist, dieser Frodo, der den Ring dann bringt, diesen Ring der Macht und der den vernichten soll. Und der mächtige Zauberer Gandalf sagt, ich kann den Ring nicht nehmen, ich kann ihn nicht verzichten. Nur du kannst das. Die Elbenfürstin Galadriel sagt, ich darf den Ring nicht haben. Oder der mächtige Krieger, König Aragorn, so heißt er, der ganz viele Feinde so immer töten kann, der darf den Ring auch nicht haben. Sondern dieser kleine Hobbit, einzigartig, unvergleichlich, nur er kann diesen Auftrag vollbringen. Und die Hobbits, wenn man die Serien sieht, fühlen sich immer klein, fragen sich manchmal, was sollen wir hier, wir sind zu nichts zu gebrauchen. Aber sie vollbringen das, mit Hilfe der großen Starken, die anderen helfen auch. Es wird zusammengearbeitet, aber sie schaffen das. Und so hat Gott dich irgendwo hingestellt, da wo du bist jetzt, vielleicht auch morgen an einen anderen Platz, einzigartig, unvergleichlich, um seinen Willen zu tun. Ein geheilter Wille ist ein Wille, der sagt, ich bin gekommen, ich bin dazu da, ich bin gekommen auf diese Erde, ich bin geboren worden, um den Willen dessen zu tun, der mich beauftragt. Das ist Gott, der dich geschaffen hat. Ich bin... Vor 2, 3 Wochen hat es mich wieder gepackt und ich hatte wieder keine Lust zum Bibellesen. Ja, da gibt es immer so Phasen bei mir, habe ich dann. Dann denke ich, ich kenne doch so viele Geschichten, das ist so langweilig. Ja, immer dasselbe. Kennt ihr vielleicht auch. Ihr habt keine Lust zu lesen, ja? Bibel zu lesen. Und dann versuche ich mal Strategien. Manchmal habe ich diesmal auch gemacht, einen Bibelleseplan genommen, die ich meistens auch sehr langweilig finde. Ja? So. Habe einen genommen von meiner Tochter, die ist auf den Philippinen, ja, hat den zurückgelassen, habe den genommen, dann kam der erste Johannesbrief. Und ach, nein, da wiederholt sich so vieles, ja, dieser Brief, da passiert so wenig. Aber dann habe ich den gelesen und Montag oder letzte Woche Sonntag, Montag, weiß nicht, plötzlich machte so Rums bei einem Satz bei mir, so richtig zack. Und dann lief innerhalb von Sekunden, vielleicht kennt ihr auch das, eine ganze Geschichte ab, ein ganzes Ereignis ab. Und was ich jetzt da sage noch im Weiteren, ist da innerhalb von einer Sekunde entstanden. Ich habe versucht, es festzuhalten. Schriftlich, es ging gar nicht. Kennt vielleicht auch so Situationen. Und das war dieser Bibelvers. Das ist sein Gebot, also Gottes Gebot. Wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns geboten hat. Gottes Gebot ist ganz einfach, an Jesus Christus glauben und einander lieben. Das ist sein Wille. Ja, Gebot können wir sagen, das ist der Wille. Das ist der Auftrag. Wir sind beauftragt in dieser Welt, an Jesus zu glauben und einander zu lieben. Ganz einfach. Im Detail wird es dann schwierig. In der Ausführung. Liebe ist... Diese Art von Liebe, die hier angesprochen wird, ist eine andere Liebe als die Liebe zur Heimat oder die Liebe innerhalb einer Familie. Die Liebe zu Freunden ist eine andere Liebe als die Liebe zu einem Partner oder einer Partnerin. Also wenn wir das Wort Liebe hören, müssen wir eigentlich wissen, es ist ganz unterschiedlich gefüllt und muss auch unterschiedlich gefüllt sein. Diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist die Liebe, die bereit ist, für das Wohl des anderen zurückzutreten. Zu sagen, du sollst die Nummer eins sein. Ich sorge für dich und für dich soll und muss gesorgt sein. Es ist eine Liebe, die dem anderen dienen will. Dazu sind wir beauftragt. Es ist eine Liebe, dass der andere im Licht steht, dass der andere bekommt, was er nötig hat. Dazu sind wir beauftragt. Was machen wir innerhalb einer Gemeinde und Gemeinschaft? Ich möchte ein Beispiel nehmen von vor einigen, bald zwei Jahrzehnten. Kommt eine Familie, glaube ich war es, kommt zu uns neu in die Gemeinde und erzählt dann, ja, also wir sind hier und bleiben hier, weil ihr so gut miteinander umgeht, ihr so freundlich seid, nett, man merkt, ihr achtet aufeinander. Zur gleichen Zeit ging eine Familie weg, weil sie sagte, hier wird nicht aufeinander geachtet. Wir gehen nicht freundlich miteinander um. Man merkt, man hat keine Liebe füreinander. Ja, parallel dazu passierte es. Und ich war verwirrt, und das hat mich immer wieder verwirrt, bis heute. Und ich merke aber, wir sind sehr darauf aus, dass immer die anderen uns das geben sollen, was wir gerne hätten. Die anderen müssen mich beachten, sollen für mich sorgen, sollen sich um mich kümmern, sollen nachfragen, wie es mir geht. Weil mir geht es ja im Moment schlecht, mir geht es nicht so gut. Ich kann das ja nicht. So, das könnte man überall so machen. Das ist ein Vereinsleben. Ja? Dazu braucht man keine Liebe. Liebe setzt ja gerade da an, wo wir nicht nett miteinander umgehen. Diese Art von Liebe. Wenn wir nett zueinander sind, brauchen wir diese Art von Liebe gar nicht. Wenn es alles gut läuft, brauchen wir diese Art von Liebe nicht. Aber Gott hat uns beauftragt, Liebe zu üben, da wo es nicht so nett läuft. In der christlichen Gemeinde doch. Einander lieb hat. Hier sind Menschen eingeschrieben, die Jesus nachfolgen. Von denen sagt Johannes, ihr glaubt an Jesus, ihr vertraut ihm. Und die werden angeschrieben. Und dann, wenn ihr miteinander euch streitet, wenn ihr Konflikte habt, was gesund ist, was dazugehört zum Leben als Menschen, denn ihr seid ja noch Menschen, dann genau braucht ihr Liebe. Wenn ihr keine Konflikte habt, braucht ihr keine Liebe, diese Art von Liebe nicht. Aber wir sind beauftragt worden, diese Liebe zu üben. Und das bedeutet doch, dass wir sie brauchen. Dass es nicht darum geht, nur nett und brav zu sein und alle Konflikte zu vermeiden. Dass es nicht immer darum geht, dass ich dem anderen gebe, was er braucht. Sondern es geht vielleicht darum, dass ich dem anderen manchmal die Anerkennung nicht gebe, die er braucht. Warum? Damit er lernt zu lieben. Das ist nicht angenehm. Das passiert auch hoffentlich nicht absichtlich, aber ich glaube, das hat Gott hineingelegt, weil er uns zusammenstellt als Menschen, die so unterschiedlich sind, dass wir aneinander schuldig werden müssen. Wir haben uns nicht ausgesucht, einander ausgesucht. Und deshalb wird manches nicht so harmonisch sein, in keiner Gemeinde, in keiner Gruppe, in keiner Kirche, keinem Verein. Ich sprach vor noch nicht langer Zeit mit einem Menschen, der in seinem Unternehmen erlebte, dass Leute gekündigt wurden. Und er war ganz erbost darüber, weil er sagt, das ist so unchristlich. Die Chefs dieses Unternehmens haben ganz bewusst gesagt, wir folgen Jesus nach, sie haben Gebetszeit in der Firma angeboten, legten Bibeln aus. Aber nun war eine Situation, wo sie merkten, wir können nicht so weitermachen, wenn die ganze Firma, wir müssen die Firma umstrukturieren, sonst geht es in den Bach runter. Und um einen Teil zu retten, müssen wir einen Teil Leute entlassen, weil die in das neue Konzept nicht mehr reinpassen. Und einer von denen, mit denen ich sprach, der sollte auch entlassen worden, der fand das unchristlich. Er war selber Christ, ja. Fand es unchristlich. Kann man so sehen. Ich würde es heute so sehen, das war eine Situation, wo dieser Mensch hätte Liebe üben müssen. Da war er gefragt zur Liebe. Ob die Chefs alles richtig gemacht haben oder falsch, das kann ich nicht ganz beurteilen. Aber so wie er beschrieben hatte, war schon Druck im Kessel, also auch für die ganze Firma. Und da mussten Entscheidungen getroffen werden. Und abwarten hätte auch die Situation nicht verbessert. Ich kenne auch nur einen der Chefs ein bisschen, von daher glaube ich, dass es schon so ist. Mein Punkt ist der jetzt war die Gelegenheit für diesen Menschen, das zu tun, wozu Gott ihn beauftragt hat, nämlich Liebe zu üben und Liebe zu lernen. Und das ist nicht einfach. Das liegt uns nicht im Blut. Das ist nicht, dass ich sage, dann macht doch einfach mal so. Da sind wir wirklich angewiesen auf den lebendigen Jesus und auf den Heiligen Geist, der seine Liebe in die Liebe Gottes in unsere Herzen gegossen hat. In unserem Herzen ist diese Liebe vorhanden. Und nun geht es darum, dass sie nach außen kommt. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes, dem wir uns dann aussetzen müssen, dürfen und können. Oder ich will es dann noch anders jetzt beschreiben, mit dieser Skizze, die ich letzte Woche auch schon mal gezeigt habe. Wenn wir die Botschaft von Jesus hören, dann gibt es oft, dass viele Menschen ein Ja dazu sagen. Ja, und dann freuen sie sich, ja? Jubel, das ist das Ja. Wir sagen Ja zu Jesus als Retter oder als Herr oder Helfer. Ich habe damals Ja gesagt mit 20, weil ich wusste, ich werde mal sterben. Ja, keine überraschendes Wissen, ja. Ich wusste, ich werde mal sterben und tief drin war bei mir die Gewissheit, es gibt einen Gott, aber ich habe keinen Zugang zu dem. Und dann wird der Tod nicht so doll sein für mich. Da wird es irgendwie Probleme geben, danach vor allem. Und das hat mich dazu geführt, also eine Form von Angst, könnte man sagen, hat mich dazu geführt, dass ich Ja gesagt habe zu Jesus als meinem Retter. Manche sagen Ja zu Jesus als Helfer, weil sie sagen, ich bin hier in großen Schwierigkeiten, persönlicher Art, familiärer Art, ehemäßig, wirtschaftlich. Und dann rufen sie Jesus um Hilfe an und sagen ihr Ja zu ihm. Sagen Ja zu ihm. So, was wir oft nicht machen, auch wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, das zweite und das dritte Ja sagen. Letzte Woche habe ich zum zweiten Ja bei den Gefühlen gesagt. Wir müssen Jesus zum Herrn unserer Gefühle immer wieder machen. Wir müssen immer wieder sagen, ja, Jesus, du bist Herr über die Gefühle. Und deshalb können Gefühle auch verändert werden. Ich bin ihnen nicht hilflos ausgeliefert. Weder meiner depressiven Stimmung, noch meiner zornigen Stimmung, noch meiner sonstigen Stimmung, von der ich meine, sie beherrscht mich. Ich kann ja nicht anders. Aber es gibt auch ein drittes Jahr, auf das ich heute hinweisen will. Auftraggeber, er hat mich beauftragt in dieser Welt. Und dazu muss ich immer wieder neu Ja sagen. Wie das zweite, so das dritte Jahr ist immer wieder mal nötig. Selbst beim ersten Jahr muss ich ab und zu mal sagen, ja, Jesus, ich sage mal ganz bewusst Ja zu dir. Ich gebe mich nochmal ganz bewusst zu dir hin. Es geht nur um dich, wie wir gesungen haben. Es geht darum, dass du mich gerettet hast. Das ist mein wahres Leben und meine Identität. Müssen wir auch immer wieder mal Ja zu sagen. Aber zweites, drittes Jahr ist häufiger nötig und die Striche in dem Kreisen sollen deutlich machen, es ist eine Bewegung immer da drin. Es wäre zwar schön, wenn wir immer in diese Richtung gehen würden, wo der Pfeil hinzeigt, aber oft geht es mal wieder zurück. Und wir haben das Jahr vergessen, das zweite Jahr, das dritte Jahr. Aber das ist nötig, dass wir immer wieder das dritte Jahr auch mal sagen. Heute, wie gesagt, geht es um den Willen. Dass ich sage, ja, ich bin in diese Welt gekommen, um den Willen zu tun, der mich beauftragt hat, um den Willen Gottes zu tun. Und dazu sage ich heute und hier und jetzt ja. Und morgen kommt vielleicht die Situation, wo du wieder ja sagen musst. Und dann eine Woche lang nichts. Und dann kommt eine Situation, wo du ganz bewusst sagen musst, ja, ich sage ja dazu. Und nehme diesen Auftrag an. So, vielleicht ist jetzt jemand hier, der sagt, naja, ich bin ja gar nicht bei diesem ersten, zweiten Jahr. Noch zum Schluss noch das komplette Bild einmal dazu. Es gibt eine Menge Menschen in unserem Land, die sind auf der anderen Seite dieses Kreuzes. Nette, hervorragende Menschen, Menschen, von denen man viel lernen kann. Im Blick aber auf Gott und Glaube ist vielleicht ganz links, der sagt, dreht sich rum und sagt, interessiert mich gar nicht, habe ich keine Lust drauf. Ja? Dann kann man ihnen nicht irgendwie sagen, ja, du musst aber an Jesus glauben oder was. Die brauchen was anderes. Dann ist die zweite Person von links, die schaut schon mal hin. Und jeder von euch, der hier ist, ist jemand, der hinschaut. Der sagt, ja, ich schaue mal dahin. Was ist das denn mit Glaube? Was hat damit zu tun? Dann der weitere, der viele Fragen schon hat. Das ist ein Mensch, der stellt Fragen und sagt, erklär mir doch mal, was hat das mit deinem Glauben auf dich, mit diesem Jesus? Was kann man damit anfangen? Und immer redest du von Jesus vielleicht. Der stellt Fragen, mit dem bin ich im Gespräch oder du bist mit ihm im Gespräch. Er hört sich Antworten an. Und dann ist ein Mensch da, der steht davor und sagt, ich weiß, ich muss ein Ja zu diesem Jesus sagen. So wie ich damals, als ich 20 war, wusste, es gibt diese Grenze, diesen Tod und den kann ich nur überwinden, wenn ich Ja sage zu diesem Gott, der seinen Sohn Jesus geschickt hat. Und ich muss Ja. Und da stand ich vor einer Entscheidung. Und ich habe diese Entscheidung 4 Jahre rausgezögert. Mein erstes Ja. Vielleicht bist du auch in der Situation, wo du sagst, ja, ich stehe davor, vor diesem Ja. Aber ich zögere schon lange raus. Dann sag jetzt gleich im stillen Ja. Oder geh heim und sag, ja, das Kreuz steht als Symbol für Jesus. Das Kreuz steht als Symbol für den Gott, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir den Willen Gottes tun können. Damit unser Wille wieder sauber wird, geheilt wird, rein wird. Und wir das Gute denken können und unsere Gefühle gute Diener sein können. Weil sie sind schlechte Herren. Und sie verführen uns. Sag Ja zu ihm. Also, aus dem Herzen heraus leben bedeutet, sich auszusetzen dem Willen Gottes. Wir können auch anders sagen, gefüllt sein durch den Heiligen Geist. Das ist eine Formulierung der Bibel, erfüllt vom Heiligen Geist. Bedeutet aus dem Herzen leben. Aus einem erneuerten Herzen leben, in dem Jesus regiert. Das ist ein Weg zur Erneuerung, zur Veränderung. Das ist ein Weg, dass wir dahin kommen, wo wir hinkommen sollen auf dieser Erde. Nicht unbedingt wirtschaftlich oder nicht unbedingt immer, dass wir so nett und brav geworden sind, aber dass wir uns, wir nennen das in der christlichen Glauben, sehr geistlich so weit entwickelt haben. Und wir dann das Lied, was wir jetzt singen werden, dann auch immer wieder neu singen. I will follow, ich will folgen. Egal, wo du hingehst, Jesus, ich folge. Eine steile Aussage. Ich traue mich manchmal, das nicht immer so zu sagen. Aber ihr habt das Lied dankenswerterweise genommen. Letzte Woche haben wir es auch schon gesungen. Ja, egal, was passiert, Jesus, ich folge dir. Und manchmal können wir nur sagen, ich kann es nicht mehr. Aber ich will es noch. Ich habe nicht mehr die Kraft, aber ich will es noch. Ich habe nicht mehr die Lust dazu. Meine Gefühle sagen was ganz anderes, auch meine Gedanken. Aber ich will dir folgen. Und dann sagt dieses Ja immer wieder, ich will es. So, und wir singen es. Und jetzt, und ich hoffe, ihr sagt alle im Inneren damit Ja dazu. Bitteschön.